Ne, dann hast du ja auch allein dieses Gedankenchaos überhaupt nicht. Ne? Also das ist ja auch sowas, das befreit, so Grenzen setzen befreit von ganz, ganz viel Chaos im Kopf.
Wo wird's übergriffig? Also wo ist Konsens eigentlich in so einem total gar nicht sexuellen Kontext oder so? Aber wo wird's übergriffig und wie kann man das erkennen?
Also Einvernehmlichkeit herrscht erst, wenn alle Bedürfnisse von allen Teilnehmenden gesehen werden und beachtet werden.
Und also an dieser Stelle einfach Werbung für alle da draußen. Schlaft mal mit dem gleichen Geschlecht. Das hilft.
Einvernehmlich.
Siehst du, einvernehmlich mit Konsens, so. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weltaufgang, der Good News Podcast. Ich sitze hier im Wohnzimmer von Nadine Primo heute. Sie ist Autorin, Content Creatorin und Speakerin. Sie hat geschrieben für den Tagesspiegel, fürs Öffentlich-Rechtliche Sachen gemacht, für den Spiegel geschrieben. Und im Speaking und im Content Creating, da macht sie vieles zum Thema Sexualität. Sie redet über sehr persönliche Erlebnisse, über queere Themen, über Weiblichkeit und vor allem auch über mentale Gesundheit. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Konsens ist sexy, von persönlichen Grenzen und weiblicher Lust. Und über beides, persönliche Grenzen und weibliche Lust, wollen wir heute sprechen. Ich bin mega gespannt. Sie ist mir extrem sympathisch. Hi Nadine.
Hi, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und dass ich in deinem Wohnzimmer sitzen darf.
Ja, schön, dass du hier bist.
Wie findest du das Intro? Über dich fehlt da was?
Also eigentlich hast du auf jeden Fall die wichtigsten Sachen erwähnt. Was ich aktuell immer noch gerne einfüge, weil das einfach etwas ist, was ich super gerne mache, ist, ich gebe Workshops unter anderem zum Thema Konsens und mentale Gesundheit, wo es eben darum geht, die TeilnehmerInnen, ja, ich sag mal ein bisschen zu bestärken darin, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren und eben auch über ihre eigenen Grenzen nachzudenken.
Das ist das perfekte Stichwort, um ein bisschen über dein Buch zu reden und deine Kernthemen zu sprechen. Du sagst ja am Anfang des Buches direkt, für sich einstehen fängt im Kleinen an. Was bedeutet das?
Ja, also das Ding ist, wenn wir irgendwie darüber sprechen, inwiefern wir für uns einstehen können, dann denken vielleicht viele direkt an große Dinge wie ja bei der Arbeit irgendwie Grenzen kommunizieren oder gut, jetzt so aus meiner Bubble herausgesprochen, geht es dann irgendwie schnell darum, Grenzen im Bett zum Beispiel zu kommunizieren. Aber mir ist einfach mal aufgefallen, das fängt ja auch schon im Alltag an, allein in freundschaftlichen Beziehungen. Ne? Also wie oft gehe ich zum Beispiel über meine Grenzen hinaus, weil mich jemand irgendwie bittet, ob ich ihm ja vielleicht bei etwas helfen kann, obwohl ich gerade ja weder die zeitlichen oder emotionalen Ressourcen dafür habe. Und deswegen, das sind manchmal auch schon kleine Dinge, wie zum Beispiel einem guten Freund oder einer guten Freundin zu sagen, hey du, ich schaff's heute leider nicht oder ich ja kann dir da leider gerade nicht weiterhelfen bei deinem Thema. Ne? Also es sind manchmal schon ganz, ganz kleine Alltagssituationen, wo wir uns oft selbst vergessen, weil wir vielleicht Angst haben, ja abgelehnt zu werden.
Ja, es ist aber ein gutes oder ein wichtiges Thema, weil du sagst, ne, es fängt ja im Kleinen, im Alltäglichen an. Und wir haben das ja jetzt gerade so fast schon als Joke. Ja, Gen Z zum Beispiel oder Gen Z, die können nicht mal mehr telefonieren, so, die haben Angst vorm Telefonieren, so, das ist ja schon dieses, wenn dann auf der Arbeit gesagt wird, du musst aber eben einfach telefonieren oder es gibt gewisse Dinge, das musst du jetzt machen, ist das dann, sollte man da jetzt schon dann wirklich die Grenze ziehen oder ist das eher jetzt noch so ein Fall, wo du sagen würdest, da muss ich vielleicht irgendwie über meinen Schatten springen?
Da würde ich schon eher sagen, da muss man dann doch über seinen Schatten springen, weil ich meine dieses, ich kann jetzt gerade nicht telefonieren oder ich will nicht telefonieren im Arbeitskontext, das resultiert ja auch oft daraus, da zum Beispiel die Gen Z als Digital Natives es einfach gewohnt ist, eher digital zu kommunizieren und dadurch vielleicht so eine direkte Konfrontation, wie sie ja dann beispielsweise im Telefonat einfach vonstatten geht, gar nicht mehr so gewohnt ist. Und da denke ich doch, gehört schon dazu, dass man das weiter trainiert und jetzt keine Angst vorm Telefonieren bekommt.
Ja, voll. Aber wenn wir jetzt nochmal auf das Beispiel mit den Freunden eingehen, wo wir sagen, also ich kenne das sogar auch von mir selber, weil ich glaube ich ein relativ harmoniebedürftiger Mensch bin. Und da kenne ich Menschen in meinem Umkreis, die sind noch viel, viel krasser drauf. Denen fällt das richtig, richtig schwer, Nein zu sagen. Warum fällt uns das so schwer manchmal?
Ja, ich glaube, ein ganz großes Thema ist vor allem bei weiblich sozialisierten Menschen das Ding, dass man irgendwie ja, so in seiner Erziehung mitbekommen hat, so du hast irgendwie freundlich, höflich zuvorkommend und fürsorglich zu sein, ne? Also ich spreche jetzt bewusst aus der weiblichen Perspektive, weil gut, das ist eben auch meine eigene, ne? Und ja, dass es dann sozusagen unhöflich ist, jemandem etwas abzuschlagen, ne? Und dass man dann vielleicht auch einfach Angst hat, abgelehnt zu werden. Dass es dann zum Beispiel heißt so, boah, du bist ja eine schlechte Freundin, ne? Warum machst du jetzt das und das nicht für mich? Aber naja, am Ende ist für sich selbst einstehen ja nichts Negatives, ne? Also diese Angst vor dieser Ablehnung, die sollte man eigentlich nicht haben.
Wo kommt denn aber dann die Grenze? Also wo ist die Grenze zum Unhöflichwerden oder zum vielleicht auch zu viel Nein sagen?
Ja, also gut, da gibt's ja eigentlich diesen Standardspruch, so eine Beziehung, also jetzt auch einfach auf eine zwischenmenschliche Beziehung runtergebrochen, ist ein Geben und Nehmen, ne? Und klar, wenn ich jetzt jemand bin, der zum Beispiel recht viel einfordert, aber nicht bereit ist, irgendwie was zurückzugeben, dann ist es egoistisch, ne? Da ist ganz klar eine Grenze, dann sollte ich mich schon irgendwann mal fragen, ne? So, okay, wer profitiert hier eigentlich noch von der Freundschaft? Aber an für sich ist es halt einfach wichtig, so sein, also ja, sich seiner eigenen Ressourcen bewusst zu sein. Ne? Also mir ist es zum Beispiel in der Vergangenheit selbst auch oft passiert, dass ich dann immer wieder ja gesagt habe. Ne? So ja, okay, ich helfe dir beim Umzug. Ne? Ja, okay, ich erledige das und das heute für dich. Ja, okay, ich nehme mir jetzt 3 Stunden Zeit und höre mir das 5. Mal den gleichen Liebeskummer an, den du mir die letzten Wochen schon erzählt hast. Ne? Ohne dann irgendwie auf dem Schirm zu haben, so boah, aber ich habe eigentlich selber heute voll viel zu tun oder... Ich meine, Umzug ist zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Beispiel, wenn ich überlege, bei wie vielen Umzügen ich geholfen habe, aber wie wenig mir letztlich bei Umzügen geholfen wurde, ne? Da denke ich mir dann im Nachhinein auch so ein bisschen, okay.
Aber da ist ja die Lösung jetzt nicht zu sagen, okay, dann hätte ich öfter einfach Nein sagen sollen, oder?
Nee, da sollte man dann vielleicht eher einfach hinterfragen, so inwiefern ist das eine Freundschaft halt, die auf Gegenseitigkeit
beruht. Scheißfreunde einfach. Ja. Also.
Nein, aber ich bewundere zum Beispiel schon Menschen, die da dann eher für ihre Bedürfnisse einstehen. Ich hatte zum Beispiel auch mal eine Situation, da habe ich auch eine Freundin gefragt, das war witzigerweise auch bei einem Umzug, ne? Und sie hat dann ganz klar gesagt so, ey du, ich bin heute irgendwie nicht so gut dran und ich habe wie gesagt auch noch ein paar Sachen auf dem Zettel, ich schaff's einfach nicht, es tut mir leid, aber dann vielleicht morgen. Und im ersten Moment war ich stinksauer, weil ich mir dachte so, boah, ich habe dir auch damals geholfen und mir hat das eigentlich auch nicht gepasst. Und im Nachhinein dachte ich mir dann, ja, aber sie hat ja einfach nur ehrlich kommuniziert, dass es für sie in dem Moment nicht machbar war, ne? Also ja. Warum bin ich jetzt sauer?
Ja klar, es ist echt ein Spagat, ne? Man fühlt sich dann vielleicht in dem Moment total alleingelassen oder hat so das Gefühl, ich bin nicht wichtig genug für die Person. Dabei kann man natürlich nie reinblicken in die Leute. Ich will jetzt gerade, weil wir eben vor dem Gespräch über den Podcast Talk ohne Gast geredet haben, musste ich dran denken, dass sich einer der ersten Folgen, redet Till Reiners irgendwie über so eine Situation, wo er umgezogen ist und wo er dann auch sagte, so, ich war völlig unvorbereitet, ich habe meine Freunde eingeladen und ich hatte noch nicht mal die scheiß Kisten gepackt und dann kam auch ein Kumpel und der meinte auch eiskalt einfach, nö, kannst du selber machen. Hat sich umgedreht und ist gegangen und andere sind so treuherzig dabei geblieben und er hat dann sogar noch vergessen, irgendwie Pizza zu bestellen oder so, hat sich danach mega geschämt, das war so lange so ein Running Gag und da musste ich gerade in diese Situation genau denken, weil es irgendwie, ja, es ist doch gut, dass der Freund gesagt hat, ganz ehrlich, also versteht man dann ja im Nachhinein irgendwie auch, ne?
Ja, ich glaube, Umzüge, so, ist schon so ein ganz gutes, wie soll man es sagen, da sind wahrscheinlich schon einige Freundschaften dran gescheitert oder einige draus entstanden. Das ist ein spannendes Thema auf jeden Fall.
Ja. Jetzt hat ja aber Grenzen setzen auch was mit deinem Kernthema Konsens zu tun. So.
Ja.
Grenzen setzen, genau, im ganz Kleinen zu sagen, du ganz ehrlich, ich hab dich mega lieb, ich würde dir beim Umzug helfen, ich kann einfach momentan, ich bin müde, ich bin krank. Was auch immer, es gibt wirklich Gründe, ich kann es gerade einfach nicht. Ja. Ich habe keine Kappa, sagt eine Freundin von meiner Schwester immer. Aber jetzt ganz im Ernst, also es geht ja auch wirklich dann vor allem bei Sachen, wo es wirklich intimer wird auch noch, würde ich sagen, geht's um Konsens. Kannst du da ein bisschen uns was drüber erzählen?
Ja, definitiv, ne? Also ich dachte zum Beispiel ganz lange Zeit, dass ich für mich einstehen könnte, ne? Also gerade wenn es jetzt irgendwie so auf die intime Ebene runtergebrochen, ne? Und dass ich da quasi immer nur das mache, was ich auch wirklich will, dass ich den Sex habe, den ich haben will. Und dann ist mir aber einfach in manchen Situationen auch aufgefallen, so, naja, ist das wirklich so? Ne? Da nehme ich jetzt mal als Beispiel, weil ich das auch von vielen aus meinem Bekanntenkreis gehört habe, gerade auch wieder von weiblich gelesenen Personen, so Generation, die durch Porno quasi aufgeklärt wurde, ne? Und ich meine, gut, Pornos ist ja nach wie vor noch so das Ding, die sind jetzt nicht allzu divers, zumindest nicht die, die man jetzt auf irgendwelchen Gratis-Plattformen sich angucken kann. Und da ist ja schon immer eigentlich recht präsent dieses Bild, ne? Also du hast den, also jetzt im Hetero-Kontext, du hast den dominanten Mann, du hast die devote Frau. So, und wenn du dir das zum Beispiel als ja, junges Mädchen irgendwie ständig anguckst, dann verfestigt sich schon so ein bisschen dieses Bild, ah, okay, Sex hat scheinbar so abzulaufen, ne? Und dass man quasi automatisch in diese devote Rolle irgendwie reinrutscht. Und das ist mir dann auch irgendwann mal aufgefallen, so, okay, krass, habe ich diesen Sex also wirklich, weil ich das will oder weil mich damals Porno gelehrt hat, dass es so zu sein hat, ne? Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich dann erstmal, ja, meine eigenen Grenzen auch nochmal ganz neu erkunden musste, ne? Oder allein auch, wenn wir jetzt an den Alltag denken, ich meine, das geht auch sehr, sehr vielen Frauen so sexualisiert werden, ne? So, wie viel bin ich bereit einzustecken, mir anzuhören oder wann stehe ich ganz klar für mich ein und sage so, ey, so geht das nicht, ne? Ich meine, das Thema ist ja nicht umsonst immer mehr jetzt zum Glück in der Öffentlichkeit auch präsent, ne, dass eben auch Männer dazu angehalten werden, beispielsweise ihre Freunde darauf hinzuweisen, Stichwort Lockerroom Talk, ne, dass das einfach nicht in Ordnung ist. Also das sind ja auch alles schon Grenzen wirklich, ja, wo ganz viele Grenzüberschreitungen auch verbal stattfinden.
Ja, das ist, ich finde das ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ich würde aber Gast gerne so ein bisschen als Teaser nehmen, wer uns jetzt gerade zuhört, denn ihr wollt bestimmt jetzt schon da reintauchen. Lass uns später nochmal über dieses Thema, also wirklich noch auf die Sexualität und auch auf Weiblichkeit und weibliche Sexualität eingehen. Aber lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen, ganz kurz, weil ich finde, Konsens fängt, oder das sagst du ja auch selber, fängt ja gar nicht erst beim Sex an, sondern Konsens fängt ja schon auch in platonischen Beziehungen, in Freundschaften an. Und ich würde gerne wissen, was du sagst dazu, wo wird's übergriffig? Also wo ist Konsens eigentlich in so einem total gar nicht sexuellen Kontext oder so? Aber wo wird's übergriffig und wie kann man das erkennen?
Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr große Frage. Das ist ja auch immer sehr situationsabhängig, ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal auf die Beziehung gehen, Beispiel Beziehungsform. Ne? Also es ist ja auch sowas, so zwei Menschen oder mehrere, die zueinander finden, ne? So ist diese Beziehungsform, die am Ende gewählt wird, zum Beispiel eine monogame Beziehung oder eine polyamore Beziehung, ne? So liegt das wirklich im Interesse beider Personen, ne? Also das habe ich zum Beispiel durch meine Arbeit, als ich lange Zeit mich sehr viel auch für alternative Beziehungskonzepte eingesetzt habe, einfach mitgekriegt, dass es schon öfter der Fall war, zum Beispiel in offenen Beziehungen, dass eine Partei sozusagen das gar nicht unbedingt wollte, ne? Oder in einer monogamen Beziehung genau das Gleiche, dass die eine Person das nur der anderen zuliebe gemacht hat. Und da herrscht ja dann letztlich auch keine Einvernehmlichkeit, ne? Oder wenn wir jetzt auf die freundschaftlichen Beziehungen zurückgehen, wenn man zum Beispiel eine Person hat, die sehr, sehr viel fordert und die andere sozusagen dominiert und die andere, die macht halt mit, weil sie auch wieder Angst hat davor, irgendwie abgelehnt zu werden, ne? Da herrscht ja dann auch keine Einvernehmlichkeit. Also Einvernehmlichkeit herrscht erst, wenn alle Bedürfnisse von allen Teilnehmenden gesehen werden und beachtet werden.
Ich finde, das ist jetzt irgendwie so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir uns ja natürlich auch immer fragen, wir sind ja hier letztendlich ein Good News Podcast, ne? Weltaufgang der Good News Podcast, weil wir eben zum Good News Magazin gehören und deswegen fragen wir uns natürlich auch immer, was ist die gute Nachricht, was ist so, und was wir an dir halt so inspirierend und toll finden inhaltlich, ist, dass du sagst, ja klar, natürlich rede ich jetzt über diese Probleme, dieser Grenzüberschreitung, aber was ist denn jetzt eigentlich das Empowernde, was ist das Coole daran, eben dann Grenzen zu setzen? Und da habe ich gerade dran denken müssen, ich hatte vor ein paar Tagen auf der Arbeit, das war jetzt im WDR-Kontext, hat mir eine Kollegin erzählt, dass es früher mal einen Chef gab, der hat gar nichts Böses an sich gemacht, aber der war unfassbar brutal in seinem, also der war sehr wuchtig so in seinem Auftreten und der hat dann immer so Sachen runtergerotzt und die Leute, und dann hat sie gesagt, und dann hat sie einen Empowerment-Kurs gemacht bei der Polizei tatsächlich, so einen Frauen-Empowerment-Kurs, und hat sich dann ganz stark gefühlt plötzlich, ist in dieses Gespräch, und dann hat er sie wieder irgendwie so begrüßt mit so, ah, was hast du denn da gemacht? Und dann hat sie sofort dieses Stopp, das ist jetzt hier, halt, wie redest du mit mir? Und dann sagte sie, und danach hat sich das so, er hat nie wieder so mit mir geredet und ich habe mich immer so auf die Füße getreten gefühlt. Also das in dem Fall, das Grenzen setzen hat gar nichts Schlimmes bewirkt, also weder in der Arbeitsbeziehung, aber es hat dazu geführt, dass sie sich stärker gefühlt. Ist das das, was du auch unterschreiben würdest? Ist es das?
Definitiv. Also zum einen das, du fühlst dich einfach ermächtigt, ne? Und das ist einfach schon mal eine super geile Eigenschaft, ne? Weil im Endeffekt erfährt ihr dadurch auch mehr Wertschätzung, ne? Weil das ist einfach das Ding, so Mitläufer mag keiner, ne? So, das bringt dir jetzt nicht irgendwie besonders viel Respekt oder Wertschätzung ein. Aber Menschen, die für ihre Werte einstehen, ne, und die ihr Ding machen, die haben automatisch meiner Auffassung nach auch eine ganz andere Ausstrahlung und vor allem dadurch bist du erst in der Lage, so dein volles Potenzial zu entfalten und hast am Ende des Tages weniger Bauchweh, ne? Weil stell dir mal vor, du liegst abends im Bett und da sind wieder drei Leute oder nehmen wir jetzt mal dein Beispiel, so dieser Chef, der ist dann da irgendwie wieder fünfmal über deine Grenzen gegangen, ne? Hat dich irgendwie ja mundtot gemacht oder dich nicht ausreden lassen und dann liegst du abends im Bett und denkst dir so, ach Mann, ne, warum habe ich nicht für mich eingestanden und jetzt konnte ich irgendwie gar nicht sagen, was ich wirklich will oder wie auch immer. Aber wenn du das einfach direkt in dem Moment tust, ne, dann hast du ja auch allein dieses Gedankenchaos überhaupt nicht, ne? Also das ist ja auch sowas, das befreit, so Grenzen setzen befreit von ganz, ganz viel Chaos im Kopf.
Das ist schön, ja, das stimmt. Wo ich jetzt drüber nachdenke, wie oft fühlt man sich, also bei mir ist es zumindest auch so, es passiert mir fast gar nicht mehr oft, aber wenn es mir passiert, dann sitze ich wirklich mit Bauchschmerzen, Krämpfen irgendwie da und denke mir so, warum hast du dich mit Anfang 30, lässt du dich behandeln? Und es ist, man hat ja auch dieses, dann kommt dieses innere Kind auch wieder in einem raus, ne? Das ist das, was ich immer so ein bisschen bemerke, wir hatten das in der letzten Folge, haben wir mit Lina Marie Kotschedorf geredet, nein, Entschuldigung, nicht Kotschedorf, Pietras heißt sie jetzt, sie hat geheiratet und Lina hat das so erzählt, sie ist ja auch Coach und macht das eher so im Business-Kontext, aber redet viel auch übers Grenzen setzen und sie hat auch gesagt so, dieses innere Kind kommt dann wieder raus, man wird dann wieder so, man wird da irgendwie gescholten oder lässt das so mit sich machen und das ist unglaublich frustrierend, vor allem wenn man eigentlich schon eine ja, ermächtigte, empowerte, erwachsene Person ist. Mhm. Kannst du noch Beispiele dafür nennen, wo das erstmal vielleicht total, ja, also es gibt, weil ich weiß aber, es gibt Menschen, die Probleme damit haben zu erkennen, dass überhaupt ihre Grenze übertreten ist. Wie erkenne ich, dass meine Grenze übertreten wurde?
Ja gut, ich meine, Bauchschmerzen sind natürlich schon mal ein ganz starkes Signal, ne? Ich meine, ein Beispiel, was ich vielleicht noch anführen kann, wo sich bestimmt auch einige mit identifizieren können, da rede ich zum Beispiel auch in meinem Buch drüber, so Trennung, ne? Also ich habe zum Beispiel auch, ich habe einen Ex-Partner und ich weiß noch, so während der Beziehung, ich war sehr harmoniesüchtig, ne? Weil ich einfach unglaublich verliebt war, weil ich diesen Mann auf jeden Fall halten wollte. Ich wollte diese Beziehung und alles. Und dann, ja, habe ich mich im Endeffekt auch oft mundtot machen lassen, beziehungsweise, ja, habe dann meine Bedürfnisse seinen Bedürfnissen angepasst, ne? Und mir dann immer so gedacht, ja, komm, aber ist ja nicht so schlimm, ne? Dafür ist ja jetzt alles wieder gut zwischen uns. Ja, und dann hat er ein halbes Jahr später Schluss gemacht, ne? Und dann habe ich zu Hause gesessen und dann kam halt so ein Selbsthass noch zusätzlich auf diesen Liebeskummer obendrauf, weil ich mir halt dachte so, boah, krass, ne, jetzt bin ich auch noch über meine eigenen Bedürfnisse hinausgegangen, habe meine Grenzen nicht verteidigt, weil ich dachte, es lohnt sich und es hat sich am Ende nicht gelohnt, ne, das heißt, das war dann so, also auch noch ein Betrug an mir selbst, den ich sozusagen begangen habe. Und ich glaube, das ist etwas, mit dem sich viele identifizieren können, ne, weil ich merke das auch gerade so im Diskurs auf Social Media, was mir da die letzten Jahre aufgefallen ist, dass oft Ex-PartnerInnen direkt als NarzisstInnen bezeichnet werden. Das waren alles NarzisstInnen. Und dann denke ich mir mal so, okay, also in Deutschland sind, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, genau 1% der Menschen mit Narzissmus diagnostiziert. Das ist nicht wirklich viel. Ist nicht vielleicht eher das Problem gewesen, dass diese Menschen ihr eigenes Ego so zurückgestellt haben, weswegen das Ego des Gegenübers, also des Partners oder der Partnerin in dem Fall, überhaupt die Chance hatte, so groß zu wirken und so viel Raum einzunehmen, ne? Also ist es vielleicht bei so einer Trennung dann nicht eher der Gedanke, boah, fuck, ne, hätte ich mehr für mich eingestanden, dann ja, hätte ich jetzt nicht noch zusätzlich dieses Gefühl, dass ich so ausgenutzt worden bin.
Ich finde es auch krass, dass man dann in solchen Situationen überhaupt nicht mehr zurück kann oft. Also vielleicht geht das, aber ich glaube, es ist verdammt harte Arbeit, wenn man eben einmal sozusagen seine Grenzen nicht gesetzt hat und einmal so ein Damm gebrochen ist, Aber das ist ja auch nicht nur in Beziehungen so, auch das, oder es ist in jeder Art von Beziehung auch so, auch das ist, ich kenne das als Selbstständiger mit Kunden, wenn ja. du musst Kunden quasi, sag ich mal, blöd ein bisschen erziehen, du musst von Anfang an deine Grenzen klar kommunizieren, sonst machen die mit dir was du willst, oder ja. Eben genau, auch im Arbeitsverhältnis ja genau das Gleiche, wenn du irgendwie eine Chefin hast, die einfach fordert und macht und macht und macht und lässt es eben auch mit dir machen, was ja immer schwierig ist, weil gerade am Anfang denkst du dir oft so, ja, aber jetzt gerade, ich bin doch noch so unerfahren oder ich bin doch erst neu dabei und danach dann zurückzugehen und zu sagen, jetzt erkämpfe ich mir diesen Raum zurück, ist wahnsinnig schwer. Gibt es da Tipps für?
Puh, ja, das ist eine gute Frage. Also aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, was nicht unbedingt förderlich ist, ist, wenn dann das Pendel so komplett in die andere Richtung umschlägt, ne? Weil ich habe es zum Beispiel selbst eine Zeit lang bei mir erlebt, so, dass ich dann schon fast so trotzig reagiert habe, ne? So nach dem Motto, so, es wurde eine Zeit lang über meine Grenzen irgendwie gegangen, so zur Strafe knall ich jetzt jedem meine Bedürfnisse vor den Latz und bin einfach knallhart, ne? Ja, das kommt auch nicht gut an, ne? Weil am Ende des Tages der Ton macht die Musik, ne? Und gewaltfreie Kommunikation ist da auf jeden Fall immer der beste Weg. Aber ja, indem man halt auch anfängt, so ein bisschen, ja, einfach mehr Rücksicht auf seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu nehmen und diese eben auch kommuniziert, ne? Und aber vor allem nicht als Vorwurf, das ist ganz wichtig, ne? So Stichwort Ich-Botschaften, keine Du-Botschaften. Und dass man sich einfach immer wieder, ja, darauf beruft, so hey, am Ende des Tages ist das mein Leben, ich muss mit den Konsequenzen und allem klarkommen und nicht die anderen Menschen, denen ich versuche, es irgendwie recht zu machen. Und deswegen, ja, dass man sich selbst wirklich an erste Stelle stellt, aber ja, ohne dabei irgendwie egoistisch zu sein.
Voll. Warum gibt's aber doch immer so große Unterschiede? Also es scheint ja irgendwie auf jeden Fall geschlechtsspezifische Unterschiede einmal zu geben darin, dass es Menschen gibt, denen es einfach leichter fällt. Ich glaube, dass Männern oft leichter fällt, Nein zu sagen oder einfach zu sagen, was sie jetzt gerade denken, ganz pragmatisch oder so. Wohingegen, glaube ich, Frauen eher oft damit Probleme haben. Aber jetzt mal vom Geschlecht auch unabhängig, finde ich auch so Menschentypen, ne? Also eine Menschengruppe, die du dir auch zu Herzen nimmst sozusagen in deinem Buch oder die du auch tackelst, sind Menschen, die selber sehr viel helfen. Menschen, die sich aktivistisch also auch irgendwie total die Bubble, die bei uns ja auch hier in der Heimat hat und wo wir auch selber uns mit zuzählen, kennt man. Dann hat man irgendwie so, viele haben so ein Helfersyndrom oder so ein Mutti- oder vielleicht auch Vati-Syndrom und helfen und bis sie selber ausbrennen. Das ist für mich auch mal so ein großes Thema, dieses Burnout, weil du irgendwie zu viel ehrenamtlich machst, zu viel dich dann engagierst. Warum gibt es, ja, vielleicht Sozialisierung ist sicher, aber warum gibt es so diese Unterschiede?
Ja, also das Helfer-Syndrom ist ja auch so ein bisschen tückisch, ne? Weil man benutzt das ja gerne auch so als positive Eigenschaft, ne? So nach dem Motto, so ja, ich habe halt so ein Helfer-Syndrom, ich muss halt immer anderen Menschen helfen. Ja, aber oft lenkt dieses anderen Menschen helfen auch davon ab, sich selber retten zu wollen, ne? Weil in dem Moment, in dem ich bei den Problemen oder Herausforderungen anderer Menschen bin, kann ich meine eigenen ja recht gut ignorieren, ne? So, das ist zum Beispiel ganz wichtig, sich das vor Augen zu führen. Und zum anderen, ja, das klingt immer super altruistisch, aber man erhofft sich ja auch irgendwie, dass da was zurückkommt, ne? Also, dass dann vielleicht auch von außen gesagt wird, so, boah, das ist ja ein toller Mensch, ne? Und der hilft immer anderen und alles drum und dran. Oder dass da so eine gewisse Dankbarkeit dann auch zurückkommt, ne? Und von daher, es ist definitiv was Tolles. Also, ich will jetzt hier keinem sein Helfersyndrom oder so absprechen, aber auch, ne, so jede Medaille hat zwei Seiten. Da ist auch einfach ganz viel eigene Verdrängung, die da oft mitspielt oder auch eben so das Verlangen, gesehen zu werden oder Dankbarkeit zu erfahren. Also, es ist jetzt nicht komplett selbstlos.
Ja, gar nicht, aber es ist ja schon auch wiederum, glaube ich, auch, hat auch was andersrum mit dem Druck wieder zu tun, ne, weil du bist wieder in einem Bereich, wo du vielleicht, wenn du Umweltaktivismus machst, wenn du Frauen hilfst, die vielleicht Gewalterfahrung gemacht haben, dann ist natürlich auch die Grenze wieder zu sagen, ja, ich habe zwar so ein bisschen, eigentlich habe ich 2 Stunden in der Woche Zeit, aber da ist ja jetzt wieder eine Frau, die hat irgendwie Gewalterfahrung und ich kann jetzt nicht da sein, auch, obwohl das ist ja mein Ehrenamt, aber eigentlich muss ich da, und am Feiertag geht jetzt, ne, da ist ja besonders viel los, da dann wieder zu sagen, nee, mache ich nicht, aber die Regenwälder brennen doch, ja?
Ja.
Wie gehe ich denn damit um?
Ja, das ist wieder eine sehr große Frage. Also ich finde, was immer ganz wichtig ist, ist, dass man nicht alleine kämpft. Also auch bei sowas gibt es ja Chancen irgendwie, wenn man in Netzwerken zum Beispiel gemeinsam aktivistisch unterwegs ist, ne, dass man eben auch Leute hat, mit denen man dann sprechen kann, dass man vielleicht auch mal fragen kann, so ey du, bei mir schaut's heute so und so aus, ich würde gerne helfen, aber es geht einfach nicht, kannst du vielleicht aushelfen, ne? Also, dass man ja halt nicht zu sehr versuchen, Einzelkämpfer oder Einzelkämpferin zu sein. Das ist da vielleicht an der Stelle auch ein ganz guter Tipp.
Was für ein schöner Satz, der schon vom Saxophon untermalt wird. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal, machen kurz, atmen einmal durch, gehen in eine Teepause, setzen uns einen Tee auf und sind gleich wieder da.
Grab your cup and saucer. It's time for tea.
So, wir zwei haben uns jetzt einen Tee gemacht. Nadine, aus welcher Tasse trinkst du den?
Ja, das ist tatsächlich meine Lieblingstasse. Die habe ich von meiner Schwester geschenkt bekommen vor ein paar Jahren. Soll ich beschreiben, wie sie ausschaut?
Nee, es ist ja kein Fernsehen. Es wäre schon hilfreich, glaube ich.
Ja, und zwar ist da ein N drauf und darunter ist ein Blumenkranz und das ist eine schöne große Kaffeetasse mit einem dicken Rand.
So Emaille, oder? So dieses so mit dem Nagel mal gegen. Ja, genau. Ja. Und was bedeutet das? Warum hat sie dir die geschenkt?
Weil N für Nadine steht und sie mir, glaube ich, eine personalisierte Tasse schenken wollte.
Das ist ja die kreativste Geschichte, die wir je im Podcast hatten.
Ja, es tut mir leid, sie ist nicht allzu kreativ, da gebe ich dir recht. Aber ich, dadurch, dass meine Schwester einfach am anderen Ende Deutschlands lebt, denke ich so allein jeden Morgen an sie, wenn ich mir einen Kaffee mache und diese Tasse einmal in die Hand nehme. Und deswegen, für mich hat sie viel Wert.
Hashtag Sisterhood. Wo lebt denn deine Schwester?
Die lebt noch in meiner Heimat im Kölner Umland.
Oh, ja, herrlich, habe ich mal wieder eine former Kölnerin hier. Das freut mich. Ja, komme ich ja auch her. Woher kommt, darfst du sagen, oder woher kommt ihr?
Nee, es ist tatsächlich ein sehr, sehr kleiner Ort, den ich nicht öffentlich nenne.
Ah, okay. Oh, das ist ja geheimnisvoll. Das ist wie ein bisschen wie bei Alina, nee, bestimmt nicht. Alina Bock hat es jetzt neulich veröffentlicht. Die hat nämlich, oder zumindest hat sie irgendwie eine Wohnung gesucht in einem ganz kleinen Kaff. Irgendwo in der Nähe von Köln, sagen wir mal.
Ja, also ich kann es noch so ein bisschen eingrenzen. Es ist auf jeden Fall landschaftlich wunderschön. Es geht so Richtung Oberbergisches Land.
Ah, das hilft uns jetzt weiter. Ja, aber irgendwie würde ich jetzt mal sagen, kann man sich schon denken, ist auf jeden Fall so klein, dass wenn du es sagen würdest, dass man dann, ne, also weißt du, was ich meine, dann, und das kennt sich jeder, die 50 Leute, die da wohnen, die kennen sich. Finde ich cool, finde ich witzig. Warum bist du dann nach Berlin gekommen?
Ah, das hat tatsächlich länger gedauert. Also ich bin erstmal zum Studium nach Bonn gezogen, war dann noch öfter ein paar Monate im Ausland unterwegs und dann hat es mich irgendwann nach Köln verschlagen und jetzt bin ich seit 5 Jahren in Berlin und ich bin jobbedingt nach Berlin gezogen. Ich meine, das hat damals sehr gut gepasst, weil das kurz nach meiner Trennung in Köln war und da hatte ich eh einfach nur Bock auf einen Tapetenwechsel und dann ja, kam dieses Jobangebot, was erstmal tatsächlich nur auf 4 bis 5 Monate begrenzt war. Selbstständigkeit, du kennst es, es war eher ein Projektangebot, nennen wir es so. Ja, und jetzt sind es bald 5 Jahre. Also das, ich weiß nicht, irgendwie hat die Stadt mich, ich kann mich noch nicht wieder von Berlin trennen, aber ich sag auch immer, dass ich wahrscheinlich nicht meinen Lebensabend hier verbringen werde, weil dafür bin ich dann doch zu sehr im Herzen Rheinländerin.
Ja, das kenne ich total, das ist bei mir genauso. Also ich gönne das allen meinen Freunden, die hier sehr, sehr glücklich geworden sind. Und ich selber sehe die Riesenvorteile an Berlin. Also ich komme immer wieder gern hier hin, aber ich liebe es, dass ich jederzeit entscheiden darf, es auch wieder zu verlassen. Das ist mir einfach. Ich finde Köln schon teilweise echt zu heftig, obwohl ich auch vom Herzen ruhig Kölner bin. Aber Köln ist so druff und drüber und dreckig und ach und so. Ich habe eine richtige Hassliebe zu Köln. Aber Berlin ist dann nochmal wie Köln auf Steroiden irgendwie so.
Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz passende Beschreibung. Es ist unfassbar laut und wild hier, das stimmt. Aber auch gleichzeitig sehr inspirierend, das auch.
Voll. Und es ist ja alles da, was man braucht und noch viel mehr. Aber es ist gleichzeitig irgendwie auch, ich finde so viele Menschen hier so derbe anstrengend. Dich nicht. Dich finde ich nicht anstrengend. Wir gehen mal aus der Tee-Time rein und ich muss raus. Und ich muss mal ganz kurz sagen, ich habe hier voll gecheatet. Ich habe heute gar keinen Tee. Ich habe Kaffee von, der ist so lecker, der Kaffee. Ja, wo ist denn der her?
Das ist Mövenpick-Kaffee. Den gab es bei Edeka im Angebot.
Jetzt hört doch auf. Zum Glück sind wir nicht, ich bin ja schon direkt wie das Öffentlich-Rechtliche im Köln. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mehrere Marken nennen. Müssen wir nicht, weil es ist der Weltaufgang-Podcast. So, gehen wir mal raus aus der Tee-Time hier. Ja, du hast ganz viel über Trennung jetzt schon geredet. Und ich glaube, das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig wichtiges Thema, weil das kennt eigentlich jeder. Also ich glaube, jeder, der zumindest mal in einer Beziehung war, kennt vermutlich leider auch den Trennungsschmerz. Und das ist ein Schmerz wie irgendwie kein anderer. Du hast sehr viel dazu zu sagen. Das weiß ich, ne? Das weiß ich nicht nur aus unseren persönlichen Gesprächen, sondern das weiß ich auch aus deinem Buch. Und ich habe mich so krass identifiziert mit der Art und Weise, wie du darüber redest. Kannst du ein bisschen deine wichtigsten Learnings aus den krassesten Trennungen hier uns, die mit uns teilen? Warte mal, hier kommt ein Krankenwagen, direkt wegen der Trennung, nein.
Genau, Alarm, Alarm.
Kannst du da so deine wichtigsten Erkenntnisse mit uns teilen?
Warte mal kurz, der ist gleich vorbei.
Ja, aber jetzt haben wir ja schon drüber gesabbelt. Jetzt kann man es nicht mehr schneiden. Jetzt müssen unsere ZuhörerInnen damit klarkommen, dass es hier so in Berlin laut ist.
Ja, also ich glaube, so das größte Learning ist eigentlich, ganz ehrlich, so Scheitern ist das neue Wachsen. Warum sage ich Scheitern? Weil Trennungen sich oft wie so ein Scheitern anfühlen. Ne? So die Beziehung, die man vielleicht vorher noch glorifiziert hat, den Menschen, mit dem, den man idealisiert hat, ne, der möchte vielleicht nicht mehr mit einem zusammen sein oder man selber hat sich gegen ihn oder sie entschieden. Und das bringt ja danach ganz oft erstmal so einen Riesenwust an Selbstzweifeln mit sich, aber halt auch gleichzeitig den Raum, sich erstmal wieder selbst zu finden, ne? Weil je nachdem, wie eng diese Beziehung war, ne, hat man sich ja vielleicht auch eine Zeit lang selbst verloren. Ich hatte es ja eben schon angeschnitten, ne? Ich bin selber auch in Beziehungen über meine Grenzen teilweise auch maßlos hinausgegangen. Darüber schreibe ich unter anderem ja auch in meinem Buch mit einem Partner, der zum Beispiel ganz schlimm unter Depressionen gelitten hat, ne, und ich dachte halt die ganze Zeit, ich wäre die, die ihn retten kann, ne, weil ich war ja nun mal zu dem Zeitpunkt die Frau an seiner Seite, ne, da kommt dann auch wieder so ein bisschen diese, die, kommt ja auch wieder so ein bisschen die Sozialisation durch, ne, so du musst fürsorglich sein, ne, und musst dich quasi um deinen Mann kümmern, sage ich jetzt mal, ganz blöd runtergebrochen, einfach weil ich das auch von zu Hause so kenne, so meine Eltern, die sind immer schon irgendwie ein Paar gewesen, die sind eine Einheit, so die gibt's einfach nicht getrennt, ne? So, und dieses Bild hatte ich einfach auch ganz lange extrem in meinem Kopf, so als ideale Beziehungsvorstellung und habe dadurch auch einfach viel zu viel auf mich genommen, ne? Und auch einfach meine Grenzen nicht gesetzt, ne? Wo ich dann am Ende auch bitter für bezahlt habe. Aber gut, es war halt ein Learning, ne? Weil seitdem, glaube ich zumindest, nee, glaube ich nicht, weiß ich, dass ich mich besser abgrenzen kann und dass mir das zum Beispiel so schnell nicht nochmal passieren wird. Ne? Also, dass ich jetzt keine Angst mehr davor habe, innerhalb von romantischen Beziehungen meine Grenzen zu kommunizieren. Ne? Also, das zum Beispiel einmal ein Learning. Wie gesagt, Scheitern ist das neue Wachsen. So ein Beziehungsende birgt auch immer Potenzial dafür, sich selbst wiederzufinden, neu zu entdecken oder für einen anderen Beziehungsneuanfang. Ne? Also ich glaube, sobald wir auch von diesem Ideal wegkommen, was ja mittlerweile eh nicht mehr so präsent ist, dass es nur den oder die eine gibt, ne, kann man ja auch einfach jede neue Liebe als neue Chance begreifen, ne, oder als neue Erfahrung. Und von daher, das ist ganz wichtig, ebenso wie die Tatsache, Single sein ist voll in Ordnung. Also man muss auch nicht irgendwie immer in einer Beziehung sein. Ne? Also du bist nicht erst vollständig, wenn du einen Menschen an deiner Seite hast. Und deswegen, das ist zum Beispiel auch etwas, was mir über die Jahre, wenn Beziehungen in die Brüche gegangen sind, ich meine, es müssen ja nicht immer direkt irgendwie feste Beziehungen sein. Ne? Ich meine, hier in Berlin sagt man ja immer so schön die Situationship, ne? Also irgendwas zwischen Affäre oder ja eine Freundschaft plus oder was auch immer. Aber ja, da hat man halt auch immer wieder die Chance, sich einfach neu zu entdecken.
Ja, auf jeden Fall. Gleichzeitig finde ich aber auch, also ich muss das jetzt mal ein bisschen von hinten aufzäumen, weil du bist jetzt aus, finde ich total spannend, diese Seite, dass man sagt, okay, ich komme aus einem Haushalt, wo meine Eltern total eine Einheit sind und total glücklich sind. Das ist aber auch schwer, weil es einem total den Druck macht. Bei mir ist es genau andersrum. Ich bin aus so einem total zerrütteten Trennungsfall und habe irgendwie auch immer mega viele Menschen um mich rum gehabt, denen es genauso ging oder ähnlich ging. Das ist auch total schwer, weil man vielleicht nie gelernt hat, wie kann eigentlich eine liebevolle, also wie, was ist eigentlich unconditional, sagt man, also bedingungslose Liebe. Ja, was ist bedingungslose Liebe oder wie funktioniert eigentlich eine gesunde, konstruktive Beziehung und keine total vergiftete, toxische? So, und dann triffst du irgendwann Menschen, den du, wo du zum ersten Mal ne, vielleicht warst du ganz lange dann relativ taub, weil du irgendwie, ne, weil du das nicht, weil du so, du hast das nicht gelernt. Und dann war das alles irgendwie so ein, und dann auf einmal triffst du eine Person und du entwickelst aber diese Gefühle, weil du vielleicht Trauerprozesse durchgemacht hast und dann bist du offen dafür und dann machst du ganz viele Fehler. Du machst wahnsinnig viele Fehler, weil du ja nie gelernt hast, wie man konnte und so. Und dann gibt es so ein gewisses, auch da wieder kein Zurück mehr. Du hast jetzt diese Fehler gemacht. Mhm. Und dann kann man natürlich sagen, ja, das ist doch super, dann kann ich jetzt, habe ich daraus gelernt in der Nähe. Aber das zu sagen, ich habe einen Menschen getroffen, mit dem ich eigentlich vielleicht alt werden möchte oder mir das zumindest vorstellen könnte, und dann geht, ist das nicht mehr und jetzt muss ich mich wieder komplett einem neuen Menschen öffnen und wieder von null anfangen. Mhm. Das ist schon aufwendig, oder?
Das ist super aufwendig, ne? Und deswegen, ich habe auch Respekt vor jedem Menschen, der irgendwie an jede neue Begegnung mit der gleichen Euphorie rangeht, ne? Also da sind Menschen ja auch grundverschieden, ne? So, wenn ich zum Beispiel an mich selbst denke, so, ich brauche nach Trennung ultra lange, bis ich mich wieder auf einen neuen Menschen einlassen kann, ne? Und dann sehe ich wiederum FreundInnen, bei denen dauert das gefühlt genau 4 Wochen und die nächste Person ist am Start, ne? Wo ich mich dann auch manchmal frage, ja, okay, wie fern spielt da jetzt, ich kann nicht allein sein mit rein, aber zur anderen Seite, ja, vielleicht haben die auch einfach, also können die diese Prozesse schneller durchlaufen, ne, und hängen nicht so lange in diesen, ja, im Liebeskummer drin. Aber was ich gerade noch dazu sagen wollte, weil du sagtest, du kommst aus ganz anderen Verhältnissen, das ist eben auch sowas, so voneinander lernen innerhalb der Beziehung, ne, wo wir auch wieder so bei Grenzen sind, ne, so seine eigenen Grenzen kennen. Ich glaube halt, wir müssten allgemein, also ich formuliere das jetzt mal ganz groß, weil ich das sehr, sehr vielen Menschen unterstelle, aber einfach viel mehr reden, ne? Und damit meine ich wirklich reden, ne? Weil ich meine, gut, man kann viele Worte sagen, ohne dass da im Endeffekt wirklich was bei rumgekommen ist, ne? Aber wenn wir wirklich ganz offen auch unsere Ängste teilen, ne? So, warum reagieren wir gerade, wie wir reagieren, ne? Dann stoßen wir meistens eher auf Verständnis bei unserem Gegenüber, ne? So zum einen Beispiel, also mal, ich hatte eine Beziehung und der Mensch, der ist auch aus ähnlichen Verhältnissen gekommen wie du, ne? Und was dazu geführt hat, wenn wir beide uns gestritten haben und das dann irgendwie laut wurde oder sehr emotional, dann war für mich immer ganz klar, boah, gut, ich schnapp mir jetzt meine Kopfhörer, gehe eine Runde um den Block, mal eben runterkühlen und danach können wir weiterreden. Für ihn war das der allerschlimmste Moment, ne, weil er halt einfach nur dachte so, ja, aber dann bist du ja jetzt weg, kommst du wieder? Und für mich war das halt so, hä, natürlich komme ich wieder, weil ich habe einfach keinen Bock, dass wir uns hier gerade anschreien, weil ich es einfach von zu Hause aus gewohnt war, dass Konflikte geklärt werden, ne, beziehungsweise, dass sowas halt jetzt nicht irgendwie direkt ein Trennungsgrund oder ähnliches ist, das heißt, ich hatte dieses Vertrauen, wir werden diese Krise überstehen. Aber bei ihm war das nun mal nicht der Fall, weil er es von zu Hause so kannte, okay, es gibt Streit, es gibt Stress und alles ist vorbei. Ne? Und dann haben wir da aber ganz offen drüber gesprochen und er hat mir dann halt auch gesagt, was sein Ding ist. Ich habe ihm erklärt, wie es bei mir war. Und danach war das dann in Ordnung. Ne? Dann sind wir halt so Kompromisse eingegangen, wie dass ich gesagt habe, ich so, ey, ich gehe jetzt meine Runde, aber du kannst mich jederzeit anrufen, wenn es ganz schlimm wird oder so. Ne? Oder dass ich wirklich explizit auch betont habe, ich komme gleich wieder. Es muss nur diese eine Runde um den Block jetzt sein und ich habe dich immer noch genauso gern.
Ja, ist aber wahnsinnig wichtig, weil ich auch da fühle ich mich jetzt gerade total angesprochen, weil es bei mir nämlich genau das ist. Also da hatte ich dann auch irgendwie in Ex-Beziehungen immer so ein Riesenproblem mit. Es muss auch gar keine Beziehung sein, das kann auch schon in einer Freundschaft sein. Aber genau. Dieses, du hast halt einen Streit und dann so dieses krasse Harmoniebedürfnis in diesem Moment, das heißt gar nicht, dass man immer harmoniebedürftig ist, aber dieses, man kann das überhaupt nicht aushalten. Ja, ja, das, gut, das mag auch viel mit ADHS zu tun haben, aber man kann das überhaupt nicht aushalten, dass jetzt gerade ein riesen Streit oder ein riesen Vorwurf im Raum steht. Mhm. Und das macht einen richtig fertig. Und dann weiß man eigentlich rational, es gibt ganz viele Personen, die müssen jetzt erstmal richtig, die brauchen jetzt einfach Zeit zum Runterkommen. Vielleicht bräuchtest du die selber auch. Aber du würdest die sie niemals geben oder dir geben können. Mhm. So. Und die brauchen jetzt aber Zeit, die müssen abkühlen. Und dann kann man noch mal in Ruhe drüber sprechen, merkt wahrscheinlich sogar in den allermeisten Fällen, es war vielleicht auch gar nicht so schlimm. Es wurde heißer, weil es wurde nicht so heiß gekocht, ne, gegessen wie gekocht. So. Ja, also das ist irgendwie eigentlich rational einem völlig bewusst. Aber das ist so physisch schmerzhaft.
Ja.
Das können sich viele Leute, glaube ich, nicht vorstellen, denen es nicht so geht. So wie schmerzhaft das ist, dass die Person jetzt vielleicht vor die Tür geht. Mhm. Oder vielleicht auch wochenlang erstmal, oder zumindest eine Woche oder tagelang nicht mit dir redet. Mhm. Ja, und jetzt erstmal ihre Gedanken sammeln muss. Da muss man dann, glaube ich, auch so ein bisschen sich kennenlernen und eine Einigung auf jeden Fall, also zumindest einen Mittelweg finden. Weil der andere Weg, nämlich dann zu sagen, wir müssen alles sofort klären, jetzt sofort muss das ausgebreitet werden und ausdiskutiert werden, ist ja auch nicht gesund.
Nee, das dann, ja, wird es meistens auch schlimmer, als es eigentlich hätte sein müssen, weil gerade wenn irgendwie extreme Emotionen mit im Spiel sind, ne, dann ja, bleibt halt das Rationale auf der Strecke. Und hinzu kommt, das ist, glaube ich, auch vielen Menschen gar nicht bewusst, beziehungsweise mir war es zum Beispiel auch lange Zeit nicht bewusst, so, ich kommuniziere auch ganz anders in solchen Momenten, ne? Also wenn ich irgendwie von negativen Emotionen durchflutet bin oder irgendwie Angst habe, verlassen zu werden oder mich angegriffen fühle, dann, ja, habe ich jetzt auch keine geile Art zu kommunizieren, ne? Also krieg dann immer so ein Pokerface und werd irgendwie total kalt und abgeklärt und gemein oder so. Und das ist zum Beispiel auch sowas, wenn die Dinge einmal gesagt wurden, dann wurden sie gesagt. Und das Schlimmste ist so, sobald der Respekt irgendwie fehlt, dann ist es halt echt schwer, wieder zueinander zu finden. Aber wenn sich jeder einmal kurz so ein bisschen Raum für sich nimmt, einmal durchatmet und dann geht man wieder wohlwollend aufeinander zu, ne, so problemlösungsorientiert, dann ja, wird da auf jeden Fall am Ende eher eine gute Sache wieder draus, als ja, wenn man die Emotionen überhand nehmen lässt.
Jetzt hast du ganz viel über deine Ex-Partner geredet, aber du bist ja bisexuell. Ganz offen redest du über Bisexualität, über Queerness. Mhm. Und das finde ich cool, weil ich finde, das Thema Bisexualität ja ganz oft von beiden Seiten, also sowohl von Hetero-Seite als auch von Homo-Seite, ein bisschen ausgeklammert wird, weil oft super viele Vorurteile bestehen und ja, die Homos sagen dann, ja, die traut sich nur nicht mal wirklich, ne, also zuzugeben, dass sie eigentlich auf Frauen steht, und die Heteros sagen, ja, das ist eine Phase, das geht vorbei oder so, ne. Warum war es für dich so wichtig, das Thema ganz, ganz offen anzusprechen?
Ja, zum einen, weil ich eben genau mit diesen Vorurteilen, die du gerade schon angeführt hast, zu kämpfen hatte, ne? Also weil ich mich einfach lange Zeit nicht ernst genommen gefühlt habe, ne? So weder zum Beispiel von dem einen oder anderen Ex-Partner, den ich eben angeführt habe, oder auch einfach ja im Freundes- und Bekanntenkreis, weil ich oft das Gefühl hatte, ich bin dadurch eigentlich eher eine Sexfantasie, ne, so, ach krass, ne, das ist die Frau, die irgendwie in offenen Beziehungen lebt, dann ist sie auch noch bisexuell und so, ne, also das ist halt einfach natürlich sehr viel Potenzial für ganz großes Kopfkino. Dann, weil mir eben auch aufgefallen ist, dass wir reden unfassbar viel über Heterosexualität, weil es einfach der absolute Mainstream ist, im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch viel über Homosexualität, weil ihr habt nun mal eine sehr starke Lobby, kann man ja einfach so sagen, ne? Aber Bisexualität hat nun mal keine starke Lobby, obwohl wir zahlenmäßig innerhalb der LGBTQ-Community zum Beispiel die Gruppe mit den größten oder mit den meisten AnhängerInnen sind, ne? Also es gibt unglaublich viele Menschen, die von sich selbst sagen würden, ja, also ich fühle mich schon zu allen Geschlechtern hingezogen, ich könnte mir mit allen irgendwie was vorstellen, aber hab's vielleicht bis dato noch nicht ausgelebt, ne, oder nicht irgendwie beide Seiten öffentlich ausgelebt, sage ich jetzt mal, ne? Und dadurch ja, wird dieses Label ganz schnell unter den Tisch gekehrt. Und was mich, wie gesagt, am meisten gestört hat, waren halt diese Unterstellungen so, ach, das ist ja nur eine Phase, ne? So irgendwann wirst du eh einen Mann finden, heiraten, Kinder kriegen, dann hat sich das auch erledigt, ne? Und das ist was, wo ich mir halt echt einen großen Teil meiner Persönlichkeit abgesprochen gefühlt habe, ne? Gleichzeitig so diese Erwartungshaltung, so, du musst dieses Verlangen sozusagen nach dem gleichen Geschlecht, das musst du irgendwann unterdrücken, ne? Und da fühle ich mich ja dann auch schon, ich nehme jetzt wieder so dieses Potenzial, von dem ich anfangs schon mal gesprochen hatte, ne? Dadurch fühle ich mich ja auch in meinem eigenen Potenzial irgendwie beschränkt, ne? Wenn ich nicht alle Seiten von mir ausleben darf. Und dann kam halt noch hinzu, so der Auslöser, warum ich damit eigentlich auch an die Öffentlichkeit gegangen bin, aber das ist gut, das ist etwas, das passiert homosexuellen Frauen, aber auch Männern genauso. Ich habe halt damals in Köln auch die ein oder andere Übergriffserfahrung machen müssen, ne? Als ich zum Beispiel mit Frauen in der Öffentlichkeit Zärtlichkeiten ausgetauscht habe und wir dann von Männern in dem Fall angegangen worden sind. Und da habe ich dann halt angefangen, das vor allem öffentlich zu machen, ne? Um einfach nochmal darauf hinzuweisen, so, ey, ganz ehrlich, ich meine, Köln gilt ja sogar eigentlich als die Gay City schlechthin, ne? Aber selbst da passiert das noch am helllichten Tag am Aachener Weiher irgendwie. Und keiner schreitet von außen ein, ne? Also es ist einfach immer noch ein Thema, wo wir drüber reden müssen. Ja, und so ist das dann gekommen. Ach ja, genau. Und ein Punkt noch, weil ich mich selber eben auch immer wieder anders erlebe, wenn ich zum Beispiel, also je nachdem, ob ich jetzt Frauen oder Männer date, ne? Und das fand ich einfach auch super spannend, weil das ist natürlich etwas, was jetzt nur Bisexuellen vorbehalten ist, ne? So dieser Rollentausch, ne? Also zum Beispiel, ich hatte ja eben von den Ex-Partnern gesprochen und da waren die Konflikte dann oft innerhalb der Beziehung, dass es da gefühlt so ein Machtgefälle da gab, ne? So dieses Devot, Dominant, Frau, Mann, Hierarchien, so dieses Standardding, ne? Aufgrund von gesellschaftlichen konservativen Rollenbildern, die weiter vorherrschen. Und wenn ich aber Frauen gedatet habe, dann war das nicht der Fall. Also das war von Anfang an irgendwie viel mehr auf Augenhöhe, weil wir hatten gar nicht so, ja, so diese Hierarchie, die gab es überhaupt nicht, ne? Und das fand ich auch einfach super spannend, mich selber dann irgendwie ganz anders zu erleben und andere Seiten von mir betont zu wissen.
Ja, vielleicht nochmal erstmal zu diesem Thema Übergriffigkeit, weil das kenne ich tatsächlich auch. Also so homophobe Attacken, also das ist Attacken. Also ich bin noch nie physisch angegriffen worden, aber auch wenn ich irgendwie mit meinem Freund oder so Händchen haltend irgendwo rumgelaufen bin. Lustigerweise ist mir das zum Beispiel im Ausland nie passiert. Ich hatte mal einen Freund in Mexiko, da war das zumindest in Mexico City. Da mögen sich viele Leute ihren Teil zu denken, aber sie sagen halt nichts. Es ist halt so, man kann sich sehr, sehr sicher und wohl irgendwie fühlen. Wohingegen ich in Deutschland immer das Problem, also mindestens wird man angeguckt wie so ein Zootier. Also es ist immer total die Sensation, die Leute gaffen richtig. Oder du hast, der Klassiker sind auch so Mädels, die so vorbeikommen, die so voll Ally sind und dann immer so lächeln, so wissend und liebevoll. Das meine ich, also finde ich auch witzig, weil manchmal ist es dann auch ein bisschen zu viel, aber so dieses, alles klar, ich bin auf eurer Seite. So. Aber eben auch tatsächlich auch verbale Übergriffe.
Ja, kann ich mir gut
vorstellen. Und das ist immer so krass und du denkst, keine Ahnung, du lebst irgendwie in Deutschland, du lebst irgendwie im 21. Jahrhundert. Mhm. Du bist in einer sehr toleranten Stadt eigentlich unterwegs und dann passiert das so aus dem Nichts. Das passiert ja auch so völlig unvorhergesehen dann ganz oft. Oder du bist halt die ganze Zeit in so einem Modus, dass du, also von daher kann ich das sehr nachvollziehen, was du da erzählst. Und ich glaube, da wird auch mittlerweile gar nicht mehr so viel drüber geredet, obwohl es immer noch leider so ein Thema ist.
Ja. Ja, vor allem das Ding ist auch, was viele vergessen, weil das erlebe ich sogar teilweise dann bei Freunden, die sich irgendwie selber als sehr aufgeklärt geben, jetzt gerade auf homosexuelle Männer bezogen. Ich meine, es ist super homofeindlich beispielsweise, wenn du mit deinem Freund über die Straße gehst und dann kommt jemand und sagt, ich sage jetzt das böse Wort und sagt sowas wie, ach guck mal, die schwuchteln. So, das ist aktiv homofeindlich. Aber dann gibt es ja auch noch die Fraktion, die dann so Sprüche raus haben wie, ach ist mir doch egal, was der macht, Hauptsache der lässt mich in Ruhe.
Ja.
Und dann denkst du so,
vermeintlich genau, irgendwie dann, total auf deiner Seite, aber eigentlich ist das voll die Beleidigung.
Eben, genau. Und das ist zum Beispiel etwas, das regt mich auch so auf. Ne? Ich mir dann denke, ey, du willst irgendwie aufgeklärt tun, aber der Nachsatz entkräftigt deine erste Aussage total. Ne? Also,
ja. So, und ich meine, ich mache mir auch nichts vor, mir ist ja klar, wir sind alle anders und es gibt's ja übrigens auch auf beide Seiten und auf alle Seiten, so dass ich weiß, dass Freunde sogar von mir, gute Freunde, die mich sehr, sehr lieb haben, wahrscheinlich Ekel empfinden haben, wenn sie sich wirklich Sex zwischen Männern vorstellen zum Beispiel. Das ist mir aber im Grunde genommen mittlerweile völlig egal. Das ist halt einfach, da muss man auch ehrlich mit sich selber sein. Aber es geht ja so um dieses zu sagen so, warum sollte mich das irgendwie, also wie fragil muss deine Männlichkeit, muss deine Identität sein, dass dich das wirklich irgendwie unsicher macht, selbst wenn jemand dich anmachen würde. Mhm. Und es ist ja auch krass, aber das Thema ist ja wirklich oft besprochen worden, aber also sagt so, das machst du vielleicht auch ganz oft mit Frauen. Genau das machst du ja jeden Tag mit Frauen, nämlich du machst sie irgendwie einfach an, aus heiterem Himmel oder, ne, und sie muss jetzt irgendwie damit klarkommen, dass sie da gerade angemacht worden ist. Ja, nimm das doch als Kompliment. Ja, dann nimm du das doch auch als Kompliment.
Eben.
So.
Genau das, ja.
Ja. Genau, und also genau was du sagst, also das ist schon sehr, sehr spannend und was ich auch noch vielleicht, wo wir noch beim Thema Grenzen setzen waren, in dem Zusammenhang noch erwähnen können, ich finde es halt auch ganz spannend so, das hatte ich auch in meinem Buch damals hier im Good News Buch, da gibt es so einen ganz kleinen Absatz, wo ich mit einer Freundin, die im Rollstuhl sitzt, über diese Sachen gesprochen habe, wo wir sagen, okay, was sind so Sachen, die man nicht gefragt werden will? Oder was? Das ist halt so dieses, zum Beispiel, wenn ich auf eine Party gehe und da kenne ich noch niemanden und dann geht man, wie oft passiert das, dass dann jemand endlich mal die Möglichkeit hat, mit so einem echten Homo zu reden. Mhm. Und dann auf der einen Seite verstehe ich das und ich weiß auch, ich fühle da so eine gewisse Verantwortung jetzt. Was du jetzt sagst, ist irgendwie, du sprichst hier gerade für ganz viele Leute, obwohl keiner dich gewählt hat zum Sprecher. Und ich will ja auch diese Gespräche führen. Ich bin ja auch dann froh, dass dann dieser Bro-Dude irgendwie gerade einfach offen dafür ist, vielleicht mal seine Vorurteile zu hinterfragen. Aber es ist halt in dem Moment, wo ich eigentlich nur Spaß haben wollte. Mhm. Und ich wollte jetzt hier, ich bin jetzt nicht als Speaker. Mhm. Ich wollte einfach nur Spaß auf der Party haben. Und dann fragen die da direkt los mit, ja, und was machst du denn da genau dann mit dem Popo-Sex und so? Mhm. Ja? Und du auch so denkst, Alter, so, das würdest du doch auch jetzt nicht irgendwie eine Frau einfach fragen.
Ja, total. Genau. Was mir dazu einfällt, das ist zum Beispiel dann wahrscheinlich das Pendant zu der Frage, die du gestellt bekommst. Wenn dann als erstes kommt, ach, du bist bisexuell, ja sag mal, wer ist denn besser im Bett, Mann oder Frau?
Krass.
Ich denke mir nur so, ey, ganz ehrlich, ne, allein, dass du so eine Denke hast, ne, so, es geht um Menschen am Ende des Tages, ja. Ne, und persönliche Connection, was auch immer, also, ja, ich meine, allein, dass jemand schon eine Frage stellt und darauf eine pauschale Antwort haben will, das, ja, zeigt halt meiner Meinung nach schon, dass da nicht allzu viel zu holen ist. Deswegen mittlerweile gehe ich da auch gar nicht mehr irgendwie groß drauf ein, aber.
Das ist wirklich, ja. also man sagt ja, es gibt keine dumme Frage, aber das ist schon eine dumme Frage auch irgendwo.
Das ist saudumm.
Weil, ja, weiß ich nicht, Günther war voll der Hengst so, aber John konnte halt gar nichts. Lisa war richtig gut, aber Katrin, na, weiß ich nicht.
Ja, ich habe eine Strichliste zu Hause, genau. Ich sag dir Ende des Monats Bescheid, welches genau, Geschlecht
wer gewonnen
überwiegt.
Hat das Überwiegenheitsprinzip. Die würde der WDR sagen. Oh mein Gott. Wir haben fast gar keine Zeit mehr. Deswegen, wir müssen noch mal ganz kurz über den aus meiner Sicht krassesten Satz aus deinem Buch sprechen. Und der hat eben mit dem Thema Bisexualität auch zu tun. Du hast es ja eben eigentlich auch schon ein bisschen quasi selbst anmoderiert. Vielen Dank dafür. Ich zitiere. Es war der Sex mit dem eigenen Geschlecht, der mich gnädiger und dankbarer mit meinem eigenen Körper umgehen ließ. Dieser Satz hat mich so lange nachdenken lassen. Was hast du damit gemeint?
Ja, also das, ich hatte ja eben schon mal angeschnitten, dass wenn ich Frauen gedatet habe oder allgemein, wenn ich Frauen date, dass das eben Begegnungen sind, die eher auf Augenhöhe stattfinden, ne? Und das heißt, da herrschte oder herrscht weniger Performance-Druck, ne? Weil ich das schon zum Beispiel erlebe, so im Kontext mit Männern, dass ich dann. Also gut, jetzt, seitdem ich über 30 bin, ist es weniger geworden. Deswegen freut euch alle, wenn ihr noch unter 30 seid, auf euren 30. Geburtstag. Es wird klasse.
Aber, sag da nichts zu.
Ja, früher auf jeden Fall noch weitaus mehr von Selbstzweifeln zerfressen gewesen. Also gerade was irgendwie verschiedene Körperthemen und so anging. Und ja, in dem Moment, als ich eben angefangen habe, mit Frauen zu schlafen, ist mir einfach aufgefallen, so, hey, ein weiblicher Körper ist so wunderschön. Egal, ob jetzt aus dem Blickwinkel der Schönheitsindustrie gesprochen, egal ob die Brüste hängen oder nicht, ob da Dehnungsstreifen sind oder nicht, ob da ein kleines Bäuchlein ist oder nicht, so im Gegenteil, das macht den Körper sogar noch einzigartiger und es ist einfach wunderschön, ne? Nichts, wofür man sich irgendwie schämen muss. Und das hat mir so ein krasses Selbstbewusstsein gegeben, weil ich danach auch ganz anders mit meinen eigenen, ich will nicht Problemzonen sagen, weil das so ein Scheißwort ist, aber mit meinen, wie ich es persönlich empfunden habe, körperlichen Herausforderungen irgendwie umgegangen bin, wo ich mir jetzt sage, nee Mann, das macht mich irgendwie aus und das ist total schön an mir, ne? Und deswegen, das meine ich damit.
Und warum ging das nicht, das könnte man ja auch generell sagen, wenn du jetzt eine konstruktive, wenn du eine schöne, wenn du eine sichere Beziehung hast, wirst du auch mit einem Mann intim, könnte das ja auch so passieren, dass du plötzlich irgendwie nochmal dich ganz anders kennenlernst. Also warum war das jetzt so explizit wichtig, dass es eben eine Frau war, mit der du geschlafen hast?
Ja, weil du da ja dann wirklich den direkten körperlichen Vergleich hast, weil natürlich kann mir ein Mann 10-mal sagen, hey, ich finde deine Brüste wunderschön, auch wenn du sagst, dass die irgendwie hängen oder ungleich groß sind. By the way, das ist bei fast allen Frauen der Fall, die sind nie symmetrisch. Ne? So, das kann dir jemand 10-mal von außen sagen, aber in dem Moment, zumindest war es bei mir so, als ich dann mit Frauen geschlafen habe und dann gesehen habe, so ey, das stimmt, das ist ja wirklich wunderschön und hä, also warum mache ich mir die ganze Zeit einen Kopf? Ne? Also es ist einfach so dieser direkte körperliche Vergleich, den du ja dann hast. Ne? Und ich habe auch tatsächlich von einigen bisexuellen Freundinnen gehört, dass das bei ihnen ähnlich war. Ne? Also dass gerade Sex mit Frauen sie sehr, sehr gnädig gegenüber ihrem eigenen Körper gemacht hat.
Das ist total spannend, weil das weiß ich auch von meinen lesbischen Freundinnen, dass das definitiv so ist. Und das ist natürlich, glaube ich, für Frauen nochmal ein größeres Thema. Aber ich kenne das genauso gut aus dem schwulen Kontext. Und also an dieser Stelle einfach Werbung für alle da draußen. Schlaft mal mit dem gleichen Geschlecht. Das hilft.
Einvernehmlich.
Siehste, einvernehmlich mit Konsens. So, und jetzt haben wir unsere grün verschwulte Propaganda jetzt hier direkt. Das ist doch eigentlich ein ganz schönes Ende für unsere Serie ist es gleich. Für unseren Podcast, für unsere Folge. die Werbung dafür mit dem gleichen Geschlecht zu schlafen, aber immer einvernehmlich.
Ja.
Ja. Boah, lass uns weiter, aber okay. Wir müssen Schluss machen. Nadine, du darfst noch mal schamlos ganz kurz Werbung für dich machen. Was kommt als nächstes für dich?
Du meinst, was als nächstes quasi
was,
auf
was sollen, das ist hier die Call to Action jetzt. Also Call was to sollen Action. Die Leute, was sollen die Leute lesen, kaufen, hören, sich von dir als nächstes reinziehen?
Alles klar, also kaufen natürlich, wenn ihr Bock bekommen habt, dann mein Buch, Konsens ist sexy, im MVG Verlag erschienen. Das bekommt ihr in jeder Buchhandlung oder auch online bei Thalia und.
Ah, und im Weltaufgang Podcast, weil wir ja noch ein Gewinnspiel haben, habe ich total vergessen. Mal jetzt mal ganz zum Schluss. Genau, wir haben doch noch ein Buch, was wir verlosen wollten. Also, wenn ihr Nadines Buch Konsens ist sexy gewinnen wollt, dann müsst ihr nur dem Podcast folgen und ihn bewerten. Und dann schickt ihr uns einfach irgendwie einen Screenshot davon an, also per Instagram könnt ihr das machen, als Good News Magazin oder an weltaufgang@goodnews-magazin.de. weltaufgang@goodnews-magazin.de. Viel Glück dabei. Ansonsten kauft es euch einfach, unterstützt Nadine. Es ist vom MVG Verlag und gibt es überall, wo es Bücher gibt.
Genau, richtig. Und ansonsten, wenn ihr up to date bleiben wollt, dann folgt mir auf Instagram, Nadine.primo. Da findet ihr auch alle Links zu allen möglichen Gastbeiträgen, die ich zuletzt geschrieben habe oder auch Podcast-Interviews, die online gegangen sind. Das waren tatsächlich einige in der letzten Zeit. Und nächste Woche in Berlin. Wobei, ich weiß natürlich nicht, wann die Folge jetzt rauskommt.
Nein, also das wird sowas von vorbei sein, aber hey, kein Problem, sag's trotzdem.
Ich habe eine Lesung in Berlin nächsten Donnerstag, ansonsten sehen wir uns im Juni in Hamburg.
Im Juni in Hamburg, ich glaube, das ist eher realistisch, wahrscheinlich. Ich glaube, die Folge, wenn ihr die hört, wird es wahrscheinlich schon Mai sein, vermute ich mal. Im Mai, und dann wird Juni doch gut passen. Ja, also dann, da machst du eine Lesung, oder was?
Genau, 6.6. im Room 8 in Hamburg.
6.6. im Room 8 in Hamburg, schreiben wir auch alles nochmal in die Shownotes rein. Also, vielen Dank, Nadine, dass ich bei dir in deinem Wohnzimmer sein durfte. Danke, dass ihr zugehört habt. Denkt immer daran, ihr helft dem Good News Magazin wahnsinnig, wenn ihr uns abonniert, unsere schönen Print-Abos. Da haben wir gerade wieder ein ganz, ganz cooles Print-Abo. Wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, sind wir kurz vor dem nächsten, das darf ich schon mal sagen, es wird ums Thema Wasser gehen, es wird ein richtig cooles Heft. Oder das andere Heft davor, auch mega cool, da ging es noch um Mobilität, soziale wie auch sonst Mobilität. Genau. Und schreibt uns auch, wenn ihr der Meinung seid, wenn ich nochmal mit Nadine reden darf, reden wir nur über Sex oder so.
Das oh ja, das machen wir, machen wir eine Sexfolge.
Wir haben noch gar keine richtige Sexfolge gemacht, ja, aber heute war schon viel Sex dabei.
Ja, oberflächlich haben wir es angeschnitten. Ich danke dir für den schönen Austausch.
Ich danke dir auch und für die krasse, also dass du so authentisch und ehrlich diese Sachen sagst, die ja auch sensibel sind. Danke dafür. Jetzt aber, macht's gut.
Macht's gut.